Guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir heute über einen Text sprechen dürfen aus Josua 22. Und ich muss zugeben, der Titel dieser Predigt lautet Gute Kommunikation. Und das ist irgendwie gar nicht mal so einladend oder klingt gar nicht so spannend. Da, gute Kommunikation. Ich weiß nicht, was du damit verbindest mit dem Thema Kommunikation. Vielleicht fühlst du dich zurückversetzt an den Deutschunterricht in der Schule. Da war mal was mit Kommunikation. Man kann nicht kommunizieren. Schulz von Thun oder irgendwie so. Und die Vier-Seiten-Botschaft. Also ich muss bei diesem Thema an meine Schulzeit denken. Und es war nie so besonders spannend. Vielleicht denkst du auch, ich bin doch jetzt in einem Alter, da bin ich so alt, da muss ich doch nicht mehr über Kommunikation nachdenken. Das habe ich doch gelernt mittlerweile, oder? Ja, ich glaube, dass wir Menschen, wir alle, uns da schwer tun bei diesem Thema. Und dass es gut ist, mal wieder drüber zu sprechen, gerade anhand von diesem super praktischen Fallbeispiel aus Josua 22. Und ich habe gemerkt, dass die meisten Streitigkeiten, die meisten Probleme in Freundschaften, in Ehen, in Nachbarschaften, auf der Arbeit, genau mit diesem Thema zu tun haben. Weil wir nicht kommunizieren können. Ich werde euch heute, glaube ich, nichts Neues sagen. Und trotzdem sind das alles Sachen, wo wir uns schwer tun. Und es ist eine gute Erinnerung, eine gute Ermutigung, gerade über das Thema nochmal nachzudenken. Ich habe vor ein paar Jahren mit einem Mann gesprochen und der war unzufrieden mit seiner Gemeinde, mit seiner Gemeindeleitung, seit Jahren. Und der wollte die Gemeinde verlassen und sagte, ja, weißt du, die Gemeinde ist so und die Gemeindeleitung denkt so und da haben die diese Ansichten und das stört mich. Und ich kannte die Gemeindeleitung und ich wusste, nee, die sind gar nicht so. Die sehen das eigentlich ganz anders. Und irgendwie hat er die falsch verstanden. Also schlechte Kommunikation. Vielleicht hat die Gemeindeleitung diese Themen nicht gut besprochen oder gut weitergegeben. Vielleicht hätte er einfach mal nachfragen sollen. Also jahrelang sitzt da jemand in der Gemeinde und ist total unzufrieden. Mit dem Thema und dem Thema und dem Thema, aber sagt nichts. Und dann trifft er die Gemeindeleitung und die sagen genau das Gleiche. Nee, da denken wir gar nicht so. Jahrelang ärgert diese Person sich, aber sagt nichts. Vermutet etwas, ich glaube, die sind so und so, spricht darüber, redet schlecht, kommt nicht mehr, sein ganzes Glaubensleben und seine Beziehung leiden, aber er sagt nichts. Kommunikation ist wirklich nicht einfach. Denn genau sowas anzusprechen, sowas nachzugehen, ist ja manchmal richtig schwer. Und so schauen wir in Josua 22 rein. Wenn eine Bibel dabei hat, kann es gerne aufschlagen. Ansonsten werde ich auch einige Textstellen hier einblenden. So ein bisschen was zum Hintergrund. Das ist Israel. Ist ja gerade sehr viel in den Medien präsent. Hier ist der Jordan, der Fluss, der sich einmal so von Norden bis Süden als Grenze durchzieht. Und das Volk befindet sich in Josua 22 am Ende der Landeinnahme. Gott hat sie befreit aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei. Er hat sie durch die Wüste geführt mit vielen Umwegen und vielen Höhen und Tiefen. Und irgendwann sind sie über den Jordan ins Land Kanaan eingezogen. Und dann haben sie 7 Jahre mit Josua gebraucht, um dieses Land zu großen Teilen einzunehmen. 7 Jahre Kampf. Und zwar gemeinsam. Das waren 12 Stämme vom Volk Israel, die gemeinsam gekämpft haben, Siege errungen haben, Schlachten geschlagen haben, Seite an Seite mit Gottes Hilfe dieses Land eingenommen haben. Und jetzt herrschte erstmal Ruhe. Es waren noch nicht alle Feinde vertrieben, es war noch nicht alles geklärt, aber erstmal herrschte Ruhe, sodass sie das Land in Besitz nehmen konnten. Dass sie sich zurückziehen konnten, sie konnten Städte ausbauen, sie konnten die Felder bestellen, sie konnten zu ihren Familien zurück. Und da gab es 2,5 Stämme, ihr seht das hier, die sind im Osten geblieben, Ruben, Gad und Manasse. Die haben nämlich gesagt, bevor sie rübergegangen sind über den Jordan, hier ist auch schön, hier würden wir gerne bleiben. Die Männer sind rübergezogen, haben 7 Jahre gekämpft und sind jetzt an dem Punkt, wo sie wieder zurückkehren wollen in ihre Heimat. Ich lese Josua 22, Vers 9 und 10. Da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten, auf Befehl des Herrn durch Mose. Als sie in die Bezirke des Jordan kamen, die noch im Land Kanaan liegten, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gads und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, ein Altar groß von Aussehen. Erstmal bis hierhin. Das ist die Ausgangslage. Jeder geht in die Heimat und Josua sagt diesen zweieinhalb Stämmen noch, ihr könnt gehen. Ihr habt es gut gemacht, ihr habt euch als treu erwiesen. Jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zu gehen. Also es war alles in Ordnung, es war super harmonisch, es herrschte Ruhe. Bevor sie aber den Jordan überqueren und in den Osten ziehen, bauen sie einen großen Altar. Groß von Aussehen, den man bis weitem gesehen hat. Und das spricht sich rum und hier eskaliert es. Hier ist ein Wendepunkt. Ich lese Vers 11 bis 12. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Und als die Söhne Israels hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie zum Krieg hinaufzuziehen. Ich habe das gelesen und habe mir ein dickes Fragezeichenrand gemalt und dachte, was passiert denn jetzt? Die haben bis eben 7 Jahre zusammengekämpft und zusammengehalten. Jetzt bauen die da einen Altar hin und was machen die 9,5 anderen Stämme, die gerade zur Ruhe gekommen sind? Die holen ihre Schwerter wieder raus, die wetzen ihre Messer, die ziehen ihre Rüstungen an, ziehen nach Silo und machen sich bereit, über den Jordan zu laufen, um die eigenen Brüder platt zu machen. Warum? Wir kommen gleich dazu, denn beide Parteien hatten eigentlich gute Gründe für ihr Verhalten. Die 2,5 Stämme, die rübergezogen sind, die hatten eine gute Motivation hinter dem, was sie getan haben, aber sie haben nicht drüber gesprochen. Und das war das Problem. Und Leute, ich finde hier so viel praktische Anwendung, da kommen wir gleich noch mehr dazu. Das ist in der Gemeinde manchmal genauso. Da hat jemand eine gute Idee, hat einen guten Plan und macht's einfach, aber spricht mit keinem. Und nachher gibt es irgendwie Stress und Schwierigkeiten, obwohl die Person es gut gemeint hat, weil nicht gesprochen wurde. Dieser ganze Stress, dass alle sich in Alarmbereitschaft versetzen, hätte geklärt werden können, wenn die einfach sagen, Leute, wir ziehen gleich rüber und nicht erschrecken, wir bauen dann Altar hin, aus diesen und diesen Gründen. Ist aber nicht passiert. Und deswegen machen sich Tausende von Männern auf den Weg in den Krieg und sitzen dort in Silo und warten auf den Befehl. Irgendwie komisch. Gerade noch zusammengekämpft, gerade noch ein Herz und eine Seele gewesen und im nächsten Moment gibt es Streit. Und wisst ihr, so komisch ist das gar nicht. Ich habe ein bisschen nachgedacht und habe gemerkt, gerade die Leute, die sich sehr nahe stehen, haben oft die heftigsten Streitigkeiten. Gerade die Leute, die durch Höhen und Tiefen gegangen sind, sei es in Familien, sei es in Freundschaften, gerade die kommen manchmal an ihre Grenzen und zücken ihre Messer und stehen kurz vorm Krieg oder mitten im Krieg miteinander. Gerade die, die so viel miteinander erlebt haben. Ich kenne christliche Familien, wo die Geschwister seit Jahren nicht mehr miteinander reden. Die sind so zerstritten, das ist so ein Gegeneinander, dass da null Berührungspunkte sind. Und dann gibt es Ehen, die so schön angefangen haben. Gestern war ich auf einer Hochzeit von Jan und Hanna, für die können wir auch beten, war total die schöne Hochzeit. Und die stehen da vorne und machen sich so ein Versprechen für immer, füreinander, bis dass der Tod uns scheidet. Und alle meint es gut am Anfang und nach wenigen Jahren gibt es Ehen, wo es so eskaliert, dass da wirklich zwei Feinde im gleichen Haus wohnen. Das ist aktuell. Dieses Thema und dieser Text ist so aktuell. Das ist Realität im Leben von ganz vielen Menschen. Was war das Problem, ist die große Frage. Warum kam es überhaupt zu dieser Situation? Wir haben eben schon von Silo gehört. Silo war damals so das Zentrum, wo die Stiftshütte aufgebaut worden ist. Die Stiftshütte war das Zelt der Begegnung, da wo Gott angebetet werden sollte, da wo geopfert werden sollte. So hat Gott es gewollt. Hier auf diesem Altar in Silo soll geopfert werden. Und jetzt bauen die 2,5 Stämme da hinten noch ein Altar. Und das war der Auslöser zu diesem Konflikt. Ich lese weiter ab Vers 13 bis Vers 20. Und die Söhne Israel sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead Pinjas,
den Sohn des Priester Eleazar, und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen Israels. Und jeder von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses in den Tausendschaften Israels. Jetzt machst du doch was Gutes. Bevor die sich die Köpfe einschlagen, schicken die eine Gesandtschaft aus mit dem Priester Pinhas und 10 Stammesfürsten, die rübergehen und das Gespräch suchen. Vers 15, und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels geübt habt, dass ihr euch heute abwendet von dem Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn aufzulehnen? Haben wir noch nicht genug an der Sünde mit Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben? Worauf doch die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Und ihr wendet euch heute vom Herrn ab. Und es wird geschehen, wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, dann wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnen. Jedoch, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch unter uns ansässig. Aber gegen den Herrn dürft ihr euch nicht auflehnen. Und auch gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen, indem ihr euch einen Altar baut, neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Hat nicht Achan, der Sohn Serachs, Untreue an dem Gebannten geübt und über die ganze Gemeinde Israels? Er ging der Zorn und er kam nicht als einziger wegen seiner Schuld um. Bisschen lang der Abschnitt, bisschen kompliziert, aber eigentlich ganz einfach. Die kommen dahin, sie haben von diesem Gerücht gehört, dass der Altar gebaut worden ist. Interessant ist auch, keiner kam vorher auf die Idee, mal nachzufragen. Bevor die zum Krieg ziehen, hätten sie ja mal nachfragen können, warum habt ihr das eigentlich gemacht? Nein, die ziehen direkt in den Krieg. Kurz vorher sprechen sie doch nochmal. Und anstatt zuzuhören, sagen sie erstmal, Leute, ihr könnt das nicht machen. Und irgendwie merkt man, da steckt eine gute Haltung hinter. Da steckt eine gute Motivation dahinter. Denn sie sagen, ihr dürft diesen Altar nicht bauen. Ihr dürft hier nicht opfern. Das ist ja Auflehnung gegen Gott. Gott hat uns ein klares Gebot gegeben und ihr verstoßt gegen dieses Gebot. Ihr lehnt euch auf gegen Gott. Und das könnte Konsequenzen für uns alle haben. Das könnte sein, dass wir alle als ganzes Volk darunter leiden. Deswegen hört damit auf. Und dann nennen sie Beispiele aus der Vergangenheit von Peor, von Achan, wo einzelne Leute gesündigt haben, das Auswirkungen auf das ganze Volk hatte. Also die Haltung, in den Krieg zu ziehen, die war eigentlich gut. Sie sagten, wir wollen gehorsam sein. Wir wollen Gott jetzt in diesem neuen Land wirklich gehorsam und treu nachfolgen. Wir wollen nicht, dass die Sünde das hier alles wieder kaputt macht. Eine gute Haltung. Und nachdem sie ausgesprochen haben, kommen die 2,5 Stämme zu Wort. Und auch hier merkt man, Mensch, die haben eigentlich eine gute Absicht. Ich lese ab Vers 21 bis 27. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und redeten zu den Häuptern der Tausendschaften Israels. Der Gott der Götter, der Herr. Der Gott der Götter, der Herr, er weiß es. Und Israel soll es wissen. Wenn das in Auflehnung oder Untreue gegen den Herrn geschehen ist, dann sollst du uns heute nicht retten. Und wenn es so ist, dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns vom Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speiseopfer darauf zu opfern, und wenn es geschehen ist, um Heilsopfer darauf zu bringen, dann möge uns der Herr zur Rechenschaft ziehen. Aber so war es ja nicht. Das war nicht deren Absicht. Und so sagen sie in Vers 24, vielmehr taten wir dies aus Besorgnis, aus einem bestimmten Grund, als wir uns sagten, künftig werden eure Söhne zu unseren Söhnen sagen, was habt ihr mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Der Herr hat ja eine Grenze zwischen uns und euch gesetzt, ihr Söhne Ruben und die Söhne Gads, nämlich den Jordan. Und ihr habt keinen Anteil am Herrn. So könnten eure Söhne, unsere Söhne, davon abbringen, den Herrn zu fürchten. Darum sagten wir, wir wollen uns daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und euch und zwischen unseren Generationen nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten. Mit unseren Brandopfern und mit unseren Schlachtopfern und mit unseren Heilsopfern, und damit nicht eure Söhne künftig zu unseren Söhnen sagen, ihr habt keinen Anteil am Herrn. Dahinter steckt eine gute Motivation. Während Israel, die 9,5 Stämme, an die jetzige Situation dachten, an den Frieden und an den Gehorsam und an radikale Nachfolge, dachten diese 2,5 an die Zukunft. Und als Jugendleiter liebe ich das, wenn an die nächste Generation gedacht wird. Ich habe mich total gefreut, dass sie ein Herz haben für ihre Söhne und für ihre Töchter und sagen, wir haben Angst. Wenn wir da hinten im Osten wohnen und ihr im Westen, dann könnte es sein, dass wenn wir gestorben sind und unsere Kinder gestorben sind, irgendwann eine Generation heranwächst, die nicht mehr miteinander kann. Und die so weit weg ist, dass man sagt, ja, wer seid ihr überhaupt? Was macht ihr? Ihr seid doch da drüben. Was habt ihr mit uns zu tun? Und vielleicht vergessen unsere Söhne und Töchter sogar, an wen sie glauben und wozu sie gehören. Deswegen haben wir diesen Altar als Zeichen gebaut, dass er da steht und alle wissen, wir gehören zusammen. Wir folgen dem gleichen Gott nach. Eine gute Motivation, oder? Es kommt hier schlussendlich zum Happy End. Phinehas und die 10 Oberhäupter, die beraten nochmal und ja, es war gut in ihren Augen. Sie sagen, das macht Sinn, das ist okay. Und sie schließen Frieden, sie beten Gott an und es herrscht Ruhe. Ein schönes Ende. Und so ist das bei guter Kommunikation. Wenn man spricht und sich zuhört, dann kommt am Ende Anbetung und Frieden bei raus. Wenn nicht, dann kommt Krieg und Stress heraus. Was nehmen wir mit aus diesem Text zum Thema Kommunikation? Vielleicht sind dir schon ein paar Sachen aufgefallen, ein paar habe ich schon genannt. Ich habe gedacht, dass ich das mal so mit 4 Punkten zusammenfassen möchte. Gute Kommunikation geht erstmal vom Guten aus. Und genau das hier ist hier nicht passiert. Die bauen den Altar und der erste Gedanke ist, die meint es schlecht, die meint es böse und die machen es falsch. Man fragt nicht mal nach, man ist sich ganz sicher, die meint es böse, die haben was Übles vor. Ja, die haben sich sogar von Gott abgewandt. Und dieses Gerücht geht so schnell rum durch ganz Israel. Ja, solche Gerüchte gehen gut rum, auch in Familien, auch in Gemeinden. Habt ihr schon gehört? Ohne dass jemals einer nachgefragt hat. Eigentlich meinten sie es gut, nur das wollte irgendwie keiner wissen oder keiner glauben. Und ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir als Gemeinde genau das lernen, dass wir dem anderen eine Portion Vertrauen mitgeben und sagen, vermutlich meint die Person neben mir es gut. Gerade in der Gemeinde, wir sind ja alle hier, weil wir ein gutes Anliegen haben, oder? Wir wollen Gott dienen, wir wollen Gott anbeten, wir wollen Gemeinde bauen, wir wollen, dass Menschen gerettet werden, wir wollen einander ermutigen und stärken. Also alle, die hier hinkommen, die meint es höchstwahrscheinlich gut. Und trotzdem kann es zu Streit kommen. Trotzdem kann es zu Stress kommen, ja, wenn ein Raum renoviert werden muss oder wenn da unterschiedliche Hintergründe und Charaktere aufeinandertreffen, wenn jemand neue Ideen reinbringt. So schnell kann man sich nerven in der Gemeinde, obwohl es alle gut meinen. Und ich musste an eine Ehe denken, vielleicht kommt euch das bekannt vor. Da ist einer in der Ehe, der ist sehr freigebig mit dem Geld. Also der lädt gerne ein, der gibt gerne aus, der kauft schneller und der andere ist so ein bisschen zurückhaltender mit dem Ausgeben von Geld. Der dreht jeden Pfennig nochmal 3-mal um und guckt ganz genau hin, ob das jetzt gerade Sinn macht, so viel auszugeben. Vielleicht ist es bei euch so, vielleicht kennt ihr solche Leute. In so einer Ehe kann es irgendwann dazu kommen, dass der eine sagt, du bist geizig und der andere sagt, du bist verschwenderisch. Man unterstellt dem anderen etwas und sagt, du bist wirklich sehr, sehr geizig und du bist sehr verschwenderisch. Wenn man hinhört, warum die Leute Geld ausgeben und für was sie es nicht ausgeben, wird man vielleicht feststellen, warte mal, vielleicht ist der eine sparsam und der andere großzügig. Vielleicht meint der andere, im Umgang mit Geld ist ja eigentlich gut. Vielleicht hat der eine den Plan und sagt, ich würde gern Geld sparen für ein Häuschen oder dass wir unseren Kindern irgendwas bieten können oder ich würde gern was zurücklegen für schwere Zeiten und ist sparsam und meint es gut. Und die andere Person sagt vielleicht, ja, aber ich möchte auch das Leben gerade hier und jetzt genießen und das dürfen wir doch auch. Und ich möchte Leute einladen und ich möchte Menschen Gutes tun und vielleicht ist das eher großzügig als verschwenderisch. Lass uns hinhören, warum Leute Dinge tun und lass uns den Menschen vertrauen, dass ja vielleicht auch Sachen gut gemeint sein können. Leider kann es trotzdem zum Krieg kommen oder zum Stress, obwohl wir es gut meinen. Und dann ist es wichtig, das Gespräch zu suchen. Gute Kommunikation sucht die Konfrontation. Sie sucht das Gespräch, auch wenn es unangenehm ist. Ganz, ganz wichtig. Und hier hat Israel es ja dann doch irgendwann gut gemacht. Sie haben gesprochen. Sie haben geredet, sie haben das Ding geklärt. Und zwar erzählen die einen erst aus ihrer Perspektive, wie sie es wahrnehmen. Und dann erzählen die anderen aus ihrer Perspektive. Und am Ende wissen alle, wir meinen es gut und es geht weiter. Interessant ist, der Altar steht immer noch da. An der Situation hat sich nichts geändert. Gar nichts. Und trotzdem ist Frieden. Und das ist oft so. Manchmal ändert sich nichts an einer Situation. Es bleibt alles, wie es ist. Aber weil man gesprochen hat und sich verstanden hat, kann Frieden einziehen. Vielleicht gab es in Israel noch Unruhen. Vielleicht waren noch irgendwo Leute am Rand, die wussten nicht ganz, ja, warum haben die ihn jetzt gebaut oder nicht. Aber es war Frieden da, weil die Leute, die es betroffen hat, darüber gesprochen haben. Und an dieser Stelle möchte ich gerne ein Beispiel erzählen. Ich könnte viele Beispiele erzählen. Ich habe es auch abgesprochen, ich darf das hier weitergeben. Das ist schon ein bisschen her, ein paar Monate. Da bin ich hier um die Gemeinde gegangen, morgens zum Gottesdienst, kommen die Treppen hoch und von der anderen Seite parkt jemand auf dem Behindertenparkplatz, steigt aus und wir treffen uns oben an der Tür. Und die Person, die dort geparkt hat, schaut mich an und sagt, Simon, ich habe deinen Blick ganz genau gesehen. Ich parke sonst nie hier und ich hatte es ganz eilig und fängt an, sich zu rechtfertigen, warum er jetzt gerade hier auf dem Parkplatz steht. Und ich war erst so ein bisschen verwirrt und ich hatte ihn gar nicht verurteilt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe mich einfach nur gefreut, ihn zu sehen. Und konnte mit gutem Gewissen sagen, du, ey, alles gut, ich habe kein Problem, ist alles in Ordnung. Wie gut, dass die Person das angesprochen hat. Die hat meinen Blick gesehen und dachte, boah, Simon meint es bestimmt böse. Der hat mich bestimmt gerade voll verurteilt im Herzen. Man hätte ja reingehen können zum Kumpel und sagen können, boah, weißt du, was ich gerade erlebt habe? Ey, Simon hat mich so dumm angeguckt, ne? Der hat mich so verurteilt und der hatte nicht mal den Mut, das zu sagen. Und das nächste Mal, wenn die andere Person, die es gehört hat, mich sieht, wie ich hier hochkomme und rumlaufe und meinen Blick sieht, jetzt weiß ich, was er meint. Jetzt hat Simon schon wieder so geguckt. Ey, wie gut. Ich bin so dankbar für die Person, dass sie direkt das angesprochen hat. Wir konnten es direkt klären und alles war gut. Aber so ist das, dass Leute das immer wieder sagen, die Leute denken so über mich. Da hat mir einer nicht die Hand gegeben. Da ist einer an mir vorbeigegangen. Da hat einer ganz komisch geguckt, als ich gesagt habe, ich bin mir ganz sicher, der ist so und so und der meint es böse. Weil, und dann kommt eine Interpretation von dem, was sie gesehen haben. Gute Kommunikation sucht das Gespräch und interpretiert nicht irgendwas hinein. Ganz, ganz wichtig. Und Leute, das macht so viel kaputt. Setzt euch zusammen und sprecht. Ich würde sogar sagen, bevor ihr nicht gesprochen habt, darfst du nichts interpretieren und darfst du nicht darüber reden, wie blöd der andere ist. Du musst das Gespräch suchen. Sonst bist du derjenige, der verurteilt. Sonst bist du derjenige, der der anderen Person keine Chance gibt, sich zu erklären. Und dann geht so viel kaputt. Ich habe in der Bibelschule mal ein dummes Kommentar gemacht. Da war ein Mädel, mit der ich mich ganz gut verstanden habe und ich habe gesagt, ja, du bist ja auch der Klassenclown hier. Es sollte irgendwie lustig gemeint sein von mir. Ich fand die wirklich lustig. War ein cooles Mädel. Und nach 2 Wochen kommt sie auf mich zu und sagt, ey Simon, wie war das gemeint damals? Ich bin total fertig. 2 Wochen denke ich drüber nach, dass du mich als Klassenclown bezeichnet hast. Ey, bin ich gar nicht ernst? Kann man gar nicht vernünftig mit mir reden? Bin ich irgendwie total komisch? Die war 2 Wochen lang fertig, wegen einem dummen Satz. Wie gut, dass sie das Gespräch gesucht hat. Wie gut, dass sie nachgefragt und wir das klären konnten und dass ich sagen konnte, du, ich habe es gar nicht böse gemeint, es tut mir total leid, das war dumm von mir. Ich bin ja so dankbar, das hätte sich über Jahre ziehen können. Und genau das ist ja so, dass sich diese Kleinigkeiten über Jahre hinweg aufschaukeln, weil du nicht drüber sprichst. Also bitte, wenn jemand komisch guckt, wenn jemand dir nicht die Hand gibt, wenn jemand eine dumme Bemerkung macht, dann interpretiere da erstmal nichts hinein. Geh vom Guten aus und such das Gespräch. Einfach mal nachzufragen, du, wie war das eben gemeint? Wie darf ich diesen Blick deuten? Was ist damit? Komm, lass uns mal reden. Ja, auch wenn es nervig ist, auch wenn es vielleicht mal wirklich was zu klären gibt, lass uns das tun. Das ist liebevoll, solche Dinge anzusprechen. Vielleicht hast du recht. Vielleicht auch nicht, aber lass uns das Gespräch suchen. Ich weiß auch, dass es manchmal Situationen gibt, die sind so emotional aufgeladen, dass es gut ist, erstmal Abstand zu nehmen, das erstmal runterzuschlucken, das sacken zu lassen und für eine gute Situation zu beten, wo man das ansprechen kann. Das ist auch voll okay. Aber das Ziel sollte immer der Frieden und das Gespräch sein. Mir fällt auf im Text, Und dass gute Kommunikation auch zuhört. Also die haben sehr lange Rede gehalten und die anderen saßen einfach daneben und haben zugehört. Dann haben die anderen ausführlich berichtet und die andere Seite hat zugehört. Da haben sie es abgewogen und gesagt, ja, finden wir gut, es geht weiter. Gute Kommunikation kann zuhören. Oh, und das ist wichtig, denn das fällt uns schwer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal, wenn Leute uns was erzählen, dann kramt man im Kopf, boah, wie kann ich gleich was Gutes erwidern? Was kann ich gleich für gute Argumente dagegen bringen? Wie kann ich gleich was reindrücken und meine Position verteidigen? Wie kann ich mich, man hört eigentlich gar nicht zu, was der andere sagt. Kennt ihr das? Das wäre nochmal ein anderes Thema, aber ich merke immer mehr, wie Demut und Zuhören ganz eng zusammenhängen. Demütige Menschen hören zu. Menschen, die den Frieden suchen, hören zu. Egoistische Menschen und Menschen, die Krieg suchen, die hören nicht zu. Die sitzen da und denken nur an sich, was sie sagen könnten, was sie Schlaues sagen könnten. Lasst uns einfach mal zuhören. Einfach mal ehrlich reinhören. Mensch, was bewegt dich? Was hast du auf dem Herzen? Warum hast du das so gemacht? Und versuchen, den anderen so richtig zu verstehen. Also gute Kommunikation, geht vom Guten aus, sucht das Gespräch und hört zu. Das sind, glaube ich, keine neuen Sachen, aber genau die Sachen, die uns manchmal so schwer fallen. Und das alles ist für mich gebündelt in einem biblischen Prinzip. Und zwar, dass viertens gute Kommunikation die Wahrheit in Liebe sagt. Ich finde das so ein bisschen im Text und noch mehr in der Bibelstelle im Neuen Testament, die ich gleich noch kurz mit euch angucken möchte. Ich finde das so ein bisschen in Vers 19. Josua 22, Vers 19. Das ist so in diesem ersten Redeblock von den 9,5 Stämmen. Da haben sie erst mal gesagt, ihr wendet euch ab, ihr lehnt euch auf gegen den Herrn. Aber dann kommt so ein Entgegenkommen, wo sie sagen, jedoch, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch unter uns ansässig. Aber gegen den Herrn dürft ihr euch nicht auflehnen. Und auch gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen. Also die sagen quasi, ey, liebe Leute, wenn euch das so schwerfällt, da drüben gehorsam zu leben, dann kommt zu uns. Wir machen Platz für euch. Wir nehmen euch auf. Wir kommen euch entgegen. Dann wollen wir euch helfen, mit Gott zu leben. Da ist irgendwie so ein liebevolles, ein fürsorgliches Entgegenkommen, was ich hier entdecke. Ja, und noch mehr entdecke ich das im Epheserbrief. Könnt ihr gerne mal aufschlagen, Epheser 4, Vers 15. Das ist in so einem Abschnitt, wo es um Thema Einheit geht, wo es um Gemeinde geht. Und das ist eigentlich genau das Thema, wo es immer wieder auch mal hapert mit der Kommunikation. Gott wünscht sich Einheit für die Gemeinde. Er hat Gaben gegeben, er hat Leute und Ämter eingesetzt, die Gemeinde bauen. Und wir alle wollen hingelangen zur Einheit. Also es geht total viel um Einheit. Und mittendrin in diesem Abschnitt kommt dieser Vers 15. Lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Lasst uns die Wahrheit reden in Liebe. Wahrheit und Liebe. Und wir brauchen immer beides. Wir brauchen immer die Wahrheit und wir brauchen immer die Liebe. Sobald eins wegfällt, wird es irgendwie wackelig. Also wenn du die Wahrheit weglässt und sagst, oh, da sind zwar Leute, die in Sünde leben, da sind zwar Leute, die Böses oder Falsches oder Liebloses tun. Da sind zwar Dinge, die angesprochen werden müssen. Ja, aber ich lasse die Wahrheit lieber weg. Weil ich möchte ja liebevoll sein. Ich möchte ja keinem zu nahe treten. Ich möchte niemand auf die Füße treten. Ja, dann sage ich lieber gar nichts. Das ist lieblos. Stellt euch vor, ich hätte den ganzen Tag schon den Hosenstall offen. Und keiner sagt was. Das wäre peinlich. Die Wahrheit ist, Simon läuft mit offenem Hosenstall rum und blamiert sich total. Und du denkst, oh Mann, wenn ich ihn jetzt anspreche, dann wäre es ja unangenehm für den. Dann wäre es ja peinlich für Simon. Dann sage ich lieber gar nichts. Das macht ja keinen Sinn. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich darauf anspricht. Sehr sogar. Aber so denken wir manchmal bei Sünde und bei Fehlverhalten, dass wir sagen, ich sage lieber nichts, weil ich ja liebevoll sein will. Und du tust damit genau das Gegenteil, denn wir brauchen einander. Wir brauchen Korrektur. Wenn du keine Korrektur möchtest, wenn du einfach dein Ding machen möchtest, dann brauchst du auch keine Gemeinde. Aber wenn du sagst, ich bin ein Sünder, der Jesus braucht und der Veränderung braucht und der Hilfe braucht, dann bist du herzlich willkommen in der Gemeinde. Genau deswegen gibt es ja Gemeinden, dass wir uns ermutigen können und aufs Kreuz ausrichten können, uns ermahnen können und trösten können und auf Dinge hinweisen können. Genau deswegen gibt es Gemeinde. Das andere Extrem wäre, dass du einfach hart bist und lieblos bist und jedem, der schief guckt, irgendwas sagst. Da hast du was Falsches gemacht, hier bist du komisch und das finde ich dumm und da nervst du mich, ohne Liebe und ohne drüber nachzudenken. Und das ist genauso falsch und genauso gefährlich. Dann könntest du direkt einen Benzinkanister mitnehmen und jedes Feuer, was du siehst, mal ordentlich was reinkippen und es wird überall explodieren und knallen und noch mehr Schaden anrichten, als eh schon da ist. Wir brauchen die Wahrheit und wir brauchen die Liebe Hand in Hand, in perfekter Ausgewogenheit. Wir brauchen beides, sonst wird es wackelig. Und ich habe gemerkt, dass ich bei beiden Seiten schon runtergefallen bin. Also ich erinnere mich so an eine Szene, die habe ich hier und da schon mal erzählt, beim Paracamp, schon ein paar Jahre her. Da wollte ich einem Jugendlichen eine Sache mitgeben, die mir aufgefallen ist, die wirklich gestört hat. Ich habe das aber so nett verpackt, da war so viel Lob am Anfang und am Ende, es war so nett und freundlich. Der hat nur das gehört, aber nicht meine Kritik. Der hat die Wahrheit nicht mitbekommen, weil ich das so hintenrum durch die Blume kommuniziert habe, dass der keine Ahnung hatte, was ich ihm sagen wollte. Und gleichzeitig musste ich schon zu Leuten hingehen und mich entschuldigen, weil ich einfach lieblos und hart und undurchdacht Sachen rausgehauen habe, die mir gerade so in den Kopf gekommen sind. Und das ist nicht förderlich. Lass uns die Wahrheit in Liebe reden, denn das ist der Kern von guter Kommunikation. Und hier kommen wir beim Evangelium an und hier möchte ich auch landen. Und es ist immer gut, beim Evangelium anzukommen, denn das Evangelium befähigt uns, die Wahrheit in Liebe zu reden. Jesus hat die Wahrheit in Liebe gesprochen und gelebt. Es heißt in diesem Epheser 4, Vers 15, wir wollen die Wahrheit in Liebe reden und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Wir wollen in allem, in jedem Lebensbereich, auch in der Kommunikation, auch in unserem Denken und unserem Reden, wollen wir hinwachsen zu Jesus. Wir brauchen das Evangelium für unsere Kommunikation. Wir müssen verstehen, wie Jesus kommuniziert hat und wie Jesus gelebt und geliebt hat und uns an ihm ein Vorbild nehmen. Und dann können wir das leben. Da wird uns das erfüllen und begeistern und antreiben, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Denn Jesus hat beides gehabt. Er hat in Wahrheit und in Liebe kommuniziert. Jesus hat nichts verschwiegen. Jesus hat Sünde nicht kleingeredet und an den Teppich gekehrt. Nein, dieses ganze Buch schreibt davon, wie schuldig du bist und wie schuldig ich bin und wie verloren wir sind. Und Jesus hält das nicht zurück, sondern er konfrontiert uns mit der Wahrheit und seinem Wort. Und das ist unangenehm manchmal, das tut weh, in den Spiegel zu schauen, sich eingestehen zu müssen, ich bin schuldig, ich bin verloren. Das ist die Wahrheit und die hält Jesus nicht zurück. Und gleichzeitig finden wir die Bibel voller Liebe, ja wie Gott selbst uns entgegenkommt, wie Gott uns selber nachkommt, wie er selbst sein Leben wegen unserer Schuld am Kreuz lässt. Aus Liebe lässt er das Leben für dich. Aus Liebe stirbt er einen Tod, den du verdient hättest. Aus Liebe opfert er sich, damit das Problem mit der Sünde überwunden werden kann und Freiheit und Vergebung möglich gemacht werden kann. Er sagt die Liebe, er sagt die Wahrheit. Und er sagt es in Liebe. Er sagt, ich liebe dich, ich sterbe für dich und ich schenke dir Vergebung und neues und ewiges Leben. Das ist Wahrheit und Liebe, Hand in Hand. Und ich wünsche uns als Gemeinde, dass wir uns auch bei der Kommunikation vom Kreuz her leiten lassen. Dass wir immer bereit sind, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn es schwerfällt, auch wenn es unangenehm ist. Ich glaube, auch hier gibt es Leute, die seit Jahren nicht miteinander gesprochen haben. Die seit Jahren aus dem Weg gehen, weil sie vielleicht nie Dinge geklärt haben. Ich wünsche dir, dass du immer bereit bist für die Wahrheit. Und dass du immer bereit bist für die Liebe und für die Versöhnung und für die Vergebung. Denn genau das hat Jesus getan. Er hat uns alles vergeben, obwohl wir es nicht verdient haben, obwohl wir es nicht gut meinten. Gute Kommunikation geht ganz grundsätzlich vom Guten aus. Fang mal wieder an, ein bisschen mehr Vertrauen deinen Leuten um dich herum zu schenken. Gute Kommunikation sucht das Gespräch und fragt nach der Haltung. Wie war das gemeint? Lass uns drüber reden. Und dann hört man zu. Man versucht wirklich aufrichtig, den anderen nachvollziehen zu können. Und das hilft, auch wenn sich noch nichts ändert an der Ausgangssituation. Und über all dem steht, dass wir Wahrheit und Liebe und das Evangelium brauchen. Ich wünsche uns Gottes Segen dabei. Lass uns das als Gemeinde leben. Amen. Ich würde euch gerne noch mal 1 bis 2 Minuten Zeit geben, bevor Jakob kommt, und dass ihr genau darüber nachdenkt, Gibt es vielleicht eine Person, wo ich gerade im Streit bin? Gibt es da eine Person, der ich etwas unterstelle? Gibt es eine Person, wo ich mal irgendwie das Gespräch suchen sollte, was ich schon lange vor mir herschiebe? Vielleicht ist irgendwas bei dir gerade hochgekommen und dann lade ich ein, genau das jetzt im Gebet vor Gott zu bewegen und zu sagen, Herr, wo brauche ich mehr Liebe? Wo muss ich vielleicht auch die Wahrheit ansprechen? Wo sollte ich mal anfangen zuzuhören? Ja, beweg das mal in deinem Herzen vor Gott 1 bis 2 Minuten und dann geht's weiter.